Herzlich willkommen in unserem Podcast Sensing Motion Science von und mit Diplom-Ingenieur Sebastian Wille, dem Techie, und Dr. Markus Schmidt, dem Sportwissenschaftler. 3, 2, 1 und los geht's!
Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von unserem Sensing Motion Science Podcast. Heute habe ich einen ganz, ganz spannenden Gesprächspartner zu Gast, der sich gleich selber auch nochmal kurz vorstellen wird, da wir uns jetzt schon seit einigen Jahren relativ gut kennen. Und ich freue mich sehr, dass Kevin Nolte heute hier bei uns im Podcast ist. Hi Kevin.
Hi Markus. Ja, wie gesagt, wir kennen uns ja jetzt schon einige Jahre. Mein Name, wie gerade schon erwähnt, ist Kevin Nolte und ich bin inzwischen auch wissenschaftlicher Mitarbeiter am Sportinstitut der TU Dortmund mit Markus zusammen. Und ich glaube, das, was Markus ganz spannend findet, ist einfach die Tatsache, dass ich in meiner Ausbildung mit Sportwissenschaft erstmal nichts zu tun hatte, sondern eben ursprünglich aus der Statistik komme, also an der Statistikfakultät der TU mein Studium bewältigt habe, meinen Master in Datenwissenschaft gemacht habe und über viele interessante Umstände ich jetzt eben am Sportinstitut gelandet bin.
Genau, und das ist sozusagen auch das Thema für heute, dem wir uns mal ein bisschen widmen wollen, nämlich Statistik. Statistik in der Sportwissenschaft, Statistik, wenn es darum geht, Sensordaten zu analysieren, welche Bedeutung gewisse Spezifika gerade in unseren tragbaren Sensoren haben. Da werde ich gleich auch vielleicht nochmal was dazu sagen, weil das so ein bisschen, halt was anderes ist als die in Anführungsstrichen klassischen diskreten Datensätze, die ich sonst immer irgendwie habe, wenn ich quantitativ forsche. Und Kevin hat es schon erwähnt, ich habe es auch schon gesagt, wir kennen uns ein bisschen länger. Kevin ist irgendwann zu uns gestoßen, damals als studentische Hilfskraft, beziehungsweise sogar noch vorher als freiwilliger Student, der sich gesagt hat, ich schnuppere mal in ein anderes Feld als die Statistik rein und suche mir was auch mit Statistik zu tun hat, wo ich schöne Anwendungsfälle finde. Und so ist, glaube ich, der ursprüngliche Kontakt dann zustande gekommen. Aber erzähl doch vielleicht nochmal so ein bisschen was generell über dich, was so dein Hintergrund auch im Sport ist. Warum hat es dich so in die Datenwissenschaft verschlagen? Und was machst du jetzt eigentlich quasi bei uns am Sportinstitut?
Ja, genau. Also ich kann das dann mal direkt aufgreifen, was du gesagt hast. Also mein Hintergrund ist eigentlich, dass ich schon in der Schule und so mit Mathe ziemlich gut klarkam, aber hobbymäßig Sport gemacht habe und auch auf höherem Niveau Basketball gespielt habe. Es hat für mich für die Regionalliga und Pro B gereicht, bei mir im Heimatverein sozusagen. Und dadurch war halt auf der Freizeitebene immer so ein gewisses Interesse an Sport und Training da. Und als dann aber das Abitur da war halt so die Überlegung, Richtung berufliche Ausrichtung und so, kann man das vielleicht nutzen, dass man mit Mathe ganz gut klarkommt. Und ja, habe mich dann eben für das Studium Datenanalyse an der Statistikfakultät entschieden, weil die Arbeit mit Daten für mich so ein bisschen ja noch angewandter klang, als jetzt rein mathematisch oder in der Mathematik was zu machen. Und ja, das Interesse an Sportwissenschaft ist natürlich erhalten geblieben und im Laufe meines Studiums, dann der Datenanalyse, hatte ich die Aufgabe, 5 Credit Points fachfremd zu verdienen. Und da war dann für mich auch die Entscheidung, okay, wie holst du dir die? Ach, Sportwissenschaft interessiert dich. Schaust du mal danach, ob es Veranstaltungen gibt, die auch für dieses sogenannte Studium Fundamentale angeboten werden. Und da habe ich dann eine Veranstaltung bei unserem jetzigen Chef Thomas Jeitner gewählt. Und als ich dann meinen Schein ausgefüllt haben wollte, sind wir dann erst ins Gespräch gekommen, dass ja ihr auch in der Wissenschaft immer mit Datenauswertung und Ähnlichem zu tun habt. Und dann habe ich mich eben, nachdem ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, ins Blaue hinein bei Thomas gemeldet. Hallo, wir hatten mal ein Gespräch und jetzt würde es mich tatsächlich mal interessieren, da auch reinzuschnuppern. Und ich glaube, unser erstes Gespräch verlief so ein bisschen, okay, das ist Markus, der macht gerade sein Projekt. Wir haben keine Ahnung, wie wir das mit dir handhaben sollen, aber Markus macht sein Ding und du bekommst die Daten und kannst mal reingucken. Und ob das okay für mich wäre, das auf freiwilliger Basis zu machen. Und naja, das, ich glaube schon am ersten Termin, als wir das erste Mal dann genauer über alles gesprochen haben, hat sich schon recht schnell herausgestellt, dass wir mehr zusammenarbeiten als unabhängig voneinander. Und ja, dadurch hat sich das immer weiter aufgebaut, dass dann aus der freiwilligen Arbeit die Hiwi-Stelle geworden ist und dann nach meinem Masterabschluss jetzt eben auch die Anstellung als wissenschaftlicher Mitarbeiter.
Genau, und die Daten, um die es damals ging, waren Daten von unserem ersten Sposensensor, den wir im Podcast auch schon mehrfach vorgestellt haben, wo eben Beschleunigungssensorik, Gyroskop und auch schon Magnetfeldsensor verbaut war. Und es ging damals tatsächlich, war das der Start der Algorithmikentwicklung. Und da sind wir jetzt eben schon mal bei dem ersten Thema, was ich vorhin schon kurz erwähnt habe, diese Charakteristika von den Sensordaten. Also wir sind ja hier in unserem, wir besprechen in unserem Podcast primär eben alles, was mit tragbaren Sensoren zu tun hat, Wearables, Mikrosensorik im Sport zur Analyse von sportlichen Bewegungen. Und da haben wir eben diese ganz spezifische Charakteristika, dass wir einfach über diese Daten in der Regel oder über diese Sensoren in der Regel einen ganzen Haufen an Daten bekommen. Ja, lange Data Streams, die letzten Endes erstmal ausgewertet werden wollen, weil auch darüber haben wir uns, glaube ich, schon diverse Male ausgetauscht im Podcast. Wir messen ja was anderes als das, was wir nachher auswerten. Wir messen im Endeffekt Beschleunigung, wir messen Winkelgeschwindigkeiten oder Drehraten des Sensors und versuchen dann über Algorithmik auf andere Aspekte zurückzuschließen, also beispielsweise Bodenkontaktzeiten oder Sprunghöhen oder noch viel weiter dann irgendein Player-Load oder sonstiges. Und ich glaube, das sind so die wesentlichen Herausforderungen, wo man eben ja Hilfe aus der Informatik braucht, aus der Statistik braucht, wo auch das Zusammenspiel dann von uns, glaube ich, gut funktioniert hat immer wieder. Und da würde ich jetzt aber tatsächlich nochmal kurz zu dir kommen wollen. Du hast ja im Endeffekt bei uns dann lange als Hilfskraft, auch als Mitarbeiter, eigentlich, wenn man ehrlich ist, erstmal die Statistik für nahezu alle gerechnet, ja. Jetzt bist du deutlich weiter und erzähl uns doch mal kurz, worum es in deiner Promotion jetzt eigentlich gehen soll und welche Rolle da sozusagen die Statistik spielt.
Ja, genau. Also es haben sich so einige Sachen ergeben. Einmal das statistische Rechnen, dann habe ich so ein gewisses Faible für Machine Learning, sodass ich immer hoffe, irgendwo zwischendurch mal auch an größere Datensätze dranzukommen, was leider nicht immer so einfach ist. Und ja, in meiner Promotion soll es jetzt um EMG-Daten gehen und da eben auch nochmal genauer die Frage, wie kann ich die am besten auswerten, welche Informationen bekomme ich eventuell aus parallel geschalteten Sensoren und ja, kann man vielleicht auch einfach nochmal methodisch was besser machen als 0815 Root Mean Square Error berechnen und irgendwie ja, einen höchsten Punkt raussuchen oder so.
Ich glaube, da sind wir eben auch wieder jetzt bei der Besonderheit, über die wir auch heute ein bisschen sprechen wollen, Statistik in der Sportwissenschaft. Ich habe gerade gesagt, wir haben Sensordaten und haben unfassbar große Datenmengen. Und du hast gesagt, du hast ein Faible für Machine Learning, auch da werden wir uns vielleicht gleich nochmal drüber austauschen, wo du große Datensätze brauchst. Das klingt jetzt erstmal als Widerspruch, ist es aber gar nicht, weil ich kann natürlich von einem Probanden einen enorm großen, langen Datenstream haben, aber habe keine mehrere Probanden in der Stichprobengröße, sodass ich dann vielleicht auch gelabelte Daten habe, wo ich Informationen habe. Was sagt mir jetzt der und der Sensorwert überhaupt, um überhaupt dann mal Machine Learning draufschmeißen zu können? Und ich glaube, das ist so was vielleicht auch, wo du nochmal einen spannenden Einblick geben kannst. Aus deiner Sicht, Statistik in der Sportwissenschaft, was ist denn da so das Besondere oder vor welchen Herausforderungen stehen wir da eigentlich?
Ja, also das Besondere, was die Sportwissenschaft natürlich mitbringt, ist einmal diese Komplexität, sage ich mal, des Systems Mensch und dass man ja, egal was man jetzt untersucht, ob Trainingserfolg, Verletzungsprävention, was weiß ich, gibt es ja immer einen Haufen Einflussfaktoren, die man irgendwie berücksichtigen kann oder möchte oder einfließen lassen möchte, um ja möglichst viele Informationen zu gewinnen und zu nutzen oder um die Informationen einfach besser zu machen. Das Problem, was du ansprichst, so in Statistik und Informatik spricht man immer von dem N größer P oder kleiner P oder so, dass wir halt unterscheiden müssen zwischen, haben wir eben viele Beobachtungen, also das N im Sinne von, okay, ich habe eine Analyse häufig durchgeführt, oder habe ich eben ein großes P, also viele Parameter, sprich, habe ich einen Haufen Tests mit einer Person gemacht oder habe ich eben lange Zeitreihen von einer Person, aber einige Ansätze funktionieren eben nicht, wenn ich vielleicht viele Daten in diese Richtung P habe, aber nur von drei Leuten. Dann ist es eben schwierig, daraus irgendwelche allgemeinen Informationen zu generieren oder eben Modelle oder Ähnliches zu berechnen, weil die häufig darauf beruhen, dass man eben eine gewisse Anzahl an Beobachtungen hat, um einfach auch optimieren zu können.
Ja, und da stecken viele Probleme tatsächlich dahinter. So ein Klassiker, glaube ich, in den letzten Jahren ist das Thema Injury Prediction. So ein bisschen hast du dich damit ja auch beschäftigt und es gibt ein schönes Paper von vor ein paar Jahren, ist das jetzt tatsächlich schon wieder her, Why Injury Prediction Won't Work and Never Will, in die Richtung. Und das greift im Prinzip genau diese Komplexität auf und eben diese Probleme der komplexen Zusammenhänge, die ich dann auch letzten Endes in Teilen statistisch nur sehr, sehr schwer greifen kann. Ich meine, so ein erster Aspekt, der da einem sofort in den Kopf kommt, ist letzten Endes einen Unterschied mal zu machen zwischen Univariaten und Multivariaten-Analysen. Vielleicht kannst du dazu mal ein bisschen was sagen, die ja auch bestimmte Besonderheiten haben, vielleicht gewisse Limitationen auch auflösen können, aber trotzdem nicht das Allheilmittel nachher da am Ende darstellen.
Ja, also zum einen das Paper, was du genannt hast, kenne ich natürlich auch. Und gerade beim Thema Injury Prediction kommen halt zwei Sachen zusammen. Das eine ist eben diese Komplexität. Und das andere, was noch dazu kommt, ist, dass Verletzungen ja trotzdem immer noch seltene Ereignisse sind. Das heißt, selbst wenn ich mir 100 Leute angucke oder so, wenn der Zeitraum nicht lang genug ist, passieren vielleicht trotzdem nur zwei Verletzungen und wie soll ich jetzt daraus allgemeine Schlüsse ziehen? Aber das nochmal als Vorweggriff. Und ja, das, was ich so ein bisschen mitbekommen habe, jetzt auch in der Sportwissenschaft, ist natürlich, dass so die Tendenz Richtung multivariate Verfahren geht oder jetzt auch langsam die Machine Learning Verfahren immer größer werden oder mehr benutzt werden, eben wegen dem Zusammenhang, was wir gerade schon angesprochen haben. Okay, irgendwie ist ja alles, haben wir sehr komplexe Zusammenhänge und wir wissen, alles Mögliche kann Einfluss auf eine mögliche Verletzung haben, seien es Kraftdefizite, Beweglichkeitsdefizite, Person hat schlecht geschlafen, da sind wir schon im Bereich vom Monitoring und solchen Geschichten. Aber man weiß, es gibt irgendwie viele Einflussfaktoren, also möchte man irgendwie methodisch auch möglichst viele Einflussfaktoren verwenden. Und dann sind wir eben beim multivariaten Verfahren. Und im Gegensatz dazu ist aber das Problem, eigentlich ist ja das Ziel nicht immer nur die Injury Prediction, sondern eher die Injury Prevention. Und im Endeffekt möchte ich ja trotzdem wieder irgendwie auch an die Information kommen, was kann ich eventuell im Training machen oder ändern oder variieren, um ein mögliches Vorkommen einer Verletzung zu verhindern. Und das ist dann im Endeffekt doch wieder eine univariate Information in vielen Fällen. Beziehungsweise man möchte vielleicht trotzdem in mehrerlei Aspekte wissen, okay, an den Stellschrauben kann ich drehen und nicht nur sagen, okay, das Modell sagt, sieht schlecht aus.
Das ist tatsächlich auch was mich immer mehr beschäftigt, wenn man sich zum einen die statistischen Verfahren anschaut, zum anderen aber auch dann so ein bisschen die, ich sag mal, Ergebnisse und Schlussfolgerungen, die aus gewissen Papern und Erkenntnissen dann hervorgehen. Das häufig die tatsächliche Konsequenz für den Anwendungsfall irgendwie fehlt. Also was mache ich denn jetzt eigentlich daraus? Was mache ich mit den Ergebnissen? Wie hilft das meinem Athleten, meiner Athletin? Wie vermeide ich Verletzungen? Wie verbessere ich den Reha-Prozess? Wann bringe ich sie zurück? Return to Sport ist auch so ein Thema, wo du ja auch jetzt vor kurzem erst in Wien einen spannenden Beitrag dazu mit platziert hast im Bereich isokinetische Kraftdiagnostik. Und das ist so ein bisschen so dieser Zwiespalt oder dieser Gap immer noch, den wir haben zwischen Wissenschaft und Praxis, Erkenntnisse und wie kommen die überhaupt dann nachher in die Anwendung an. Und das wäre vielleicht auch nochmal spannend, so aus deiner statistischen Sicht oder mit deiner Expertise mal zu reflektieren. Was läuft denn da in der Sportwissenschaft gut oder was läuft denn schlecht?
Ich weiß nicht, ob ich genug Expertise in der dann wirklich im Kontakt mit Trainern oder Anwendern oder Ähnliches habe. Aber ich kann so ein bisschen auch mal erzählen, da ich eben auch weiter mich natürlich versuche, im Bereich Machine Learning und Ähnlichem auf dem aktuellen Stand zu halten. Und nicht nur in der Sportwissenschaft, sondern auch allgemein, Wirtschaft, was weiß ich, ist natürlich das Problem, dass erstmal eine Art Vertrauen geschaffen werden muss. Also dass eben Erkenntnisse aus der Wissenschaft, gerade wenn sie vielleicht aus irgendwelchen Modellen oder Berechnungen kommen, egal wie gut sie sind, muss man auch irgendwie vermitteln können, hey, das, was das Modell sagt, hat irgendwie einen Sinn und die Informationen daraus können überhaupt angewendet werden. Und auch da sind wir dann eigentlich direkt wieder bei demselben Thema, dass man irgendwie verdeutlichen muss, dass die Ergebnisse, die da drin stecken, ja, Sinn machen. Und das geht häufig auch nur über den Schritt, dass man aufzeigen kann, hey, bekannte Zusammenhänge werden auch in meinem Modell reflektiert. Oder wenn ich in meinem Modell jetzt diese Daten einspeise, kommt am Ende was Vernünftiges raus. Und dass man irgendwie verdeutlichen kann, dass das Modell auch bekannte Zusammenhänge irgendwie enthält. Und da sind wir eben bei der Informatik so im Bereich Trustworthiness oder wie gesagt, im Moment geht es auch so ein bisschen in Richtung Interpretable Machine Learning, was so neue Informationen sind, weil eben auch in der Informatik und im Machine Learning diese Problematik einfach bekannt ist, dass man eben auch das Modell verstehen möchte und nicht nur sagt, okay, da sind Daten und das ist das Ergebnis, was am Ende ausgespuckt wird.
Wenn man jetzt so ein bisschen mal die, naja, vielleicht die historische Entwicklung, aber auch so die, ich sag mal, Komplexität der Verfahren sich anschaut, geht das ja schon ganz vorne auch irgendwo los. Wir haben ja immer die Problematik, in Anführungsstrichen, Korrelation gleich Kausalität, Fragezeichen. Und da ist immer die Frage, dass man sich wirklich das, was du geschildert hast, ja letzten Endes wieder das System Mensch, dieses komplexe Bedingungsgefüge, was da eigentlich abläuft, bevor eine Bewegung zustande kommt, bevor irgendeine Anpassung zustande kommt, wieder hernehmen muss und einfach auch prüfen muss, ist denn das, was da jetzt in irgendeiner Art und Weise korreliert, hat das überhaupt auch wirklich kausale Zusammenhänge, die ich begründen und auch darstellen kann? Und da ist auch so ein bisschen, vielleicht gehen wir da nochmal einfach einen Schritt zurück, vielleicht zum Anfang der Statistik. Was macht denn eigentlich so eine gute statistische Auswertung aus in der Sportwissenschaft oder generell?
Also generell würde ich sagen, macht genau das, was du gerade angesprochen hast, schon einiges aus. Und zwar nach der statistischen Auswertung nochmal drüber nachzudenken, ob das, was bei den Daten rauskommt, auch plausibel ist. Aber allgemein muss man eben sagen, selbst bei einfachen Auswertungen gibt es eben, genau wie halt in vielen Fragestellungen der Sportwissenschaft auch, nicht das eine Allheilmittel. Und es gibt eben die deskriptive Statistik, es gibt die einfache Inferenzstatistik wie T-Tests, ANOVAs etc. Es gibt die linearen Regressionen, es gibt das die noch komplizierteren Machine Learning-Verfahren und im Endeffekt muss man eben sehen und schauen, okay, welche Informationen erhalte ich eben aus den entsprechenden Verfahren und dann eben zu schauen, welche Interpretation kann ich daraus nehmen. Also ich weiß, vor einigen Jahren gab es ja auch in der Sportwissenschaft selber genug Diskussionen darüber mit, macht der P-Wert Sinn, macht was geben Effektstärken wieder, was soll ich mich lieber auf Konfidenzintervalle beziehen oder ähnliches. Und im Endeffekt machen alle diese Berechnungen irgendwie Sinn und man muss halt wissen, welche Informationen ziehe ich eben daraus. Ne? Also eine Effektstärke gibt mir halt eine Information darüber, wie groß bestimmte Unterschiede in Relation zur Streuung sind, wenn wir jetzt beim einfachen Cohen's D sind. Wenn ich mir den P-Wert angucke, bekomme ich halt eine Information darüber, was die Wahrscheinlichkeit angeht, also eher eine probabilistische Information. Und muss halt auch wissen, okay, auch die kann, ich kann auch eine Signifikanz haben, wenn der Unterschied an sich eher klein ist. Und deshalb muss ich mir dann halt einfach beides anschauen. Ich brauche das Deskriptiv, um zu sehen, hey, so groß war es und dann kann mir der P-Wert das noch absichern. Und ich habe auch im Studium immer gelernt, es gehört halt immer beides dazu. Also sowohl die deskriptive Statistik als auch die Inferenzstatistik. Und man muss halt beides im Zusammenhang sich anschauen, um vernünftige Schlüsse zu ziehen.
Ja, und ich glaube, diese Diskussion, die du gerade schon angesprochen hast, P-Wert, Effektstärke, generell, welche Verfahren setzt man denn jetzt überhaupt wofür ein, die geht irgendwie immer weiter. Also die hat, glaube ich, nie so ganz Ruhe gefunden, weil es ja eben auch kein, aus meiner Sicht und so wie du es jetzt geschildert hast, glaube ich, wirst du mir da zustimmen, eben nicht den Weg oder den Weg gibt und man das letzten Endes immer anhand der aktuellen Studie, des aktuellen Geschehens, was will ich jetzt eigentlich gerade wirklich untersuchen, entscheiden muss. Und ich finde, was da tatsächlich auch in der Sportwissenschaft häufig fehlt, das kommt jetzt gerade immer mehr, sind vorab getroffene Festlegungen. Also wenn man jetzt mal in die Medizin guckt, da ist das ja quasi ganz extrem der Fall. Da muss, bevor ich eine medizinische Studie mache, wenn irgendeine Wirksamkeit von einem Medikament untersucht werden soll oder wie auch immer, muss hinterlegt werden, mit welchen Verfahren wird das untersucht, mit welchen P-Werten, welche Grenzwerte setze ich da überhaupt mit an. Das muss begründet sein, das muss dargestellt sein, es muss vernünftige Power-Analysen im Vorfeld gegeben haben. Da sind wir in der Sportwissenschaft noch lange nicht. Ja, also so, ich meine gerade so diese Power-Analysen, das kommt jetzt immer mehr, das wird auch immer häufiger gefordert, wenn man Sachen publiziert. Ich glaube, da sind wir aber nach wie vor in der Sportwissenschaft statistisch weit weg von anderen. Weiß ich nicht, ob das jetzt die richtige Formulierung ist, aber es ist auf jeden Fall noch, glaube ich, einiges an Potenzial da, um die Sachen machen zu können. Du hast das gerade schon mal kurz angesprochen, Thema Signifikanz. Das ist ja auch immer so ein in Teilen missverstandenes Konzept, würde ich jetzt fast mal sagen. Was heißt denn überhaupt, es ist etwas signifikant? Was sagt mir das denn?
Also ich benutze für mich persönlich oder auch wenn ich dann irgendwie mit Studierenden spreche oder so, immer diese umgangssprachliche Formulierung, okay, mein Unterschied, mein Zusammenhang, mein was auch immer ich mir gerade inferenzstatistisch anschaue, ist so stark ausgeprägt, dass es nicht mehr durch Zufall erklärbar ist. Und Zufall können dabei eben alle möglichen Einflüsse sein, die ich in meiner Studie, in meinem Experiment nicht berücksichtigt habe. Also auch da kann man dann wieder überlegen, okay, sehe ich einen signifikanten Unterschied? Hat der wirklich ausschließlich oder kann ich den über das begründen, was ich wirklich untersucht habe? Da sind wir schon fast wieder eher beim Thema Untersuchungsdesign. Aber genau, also die Information, die man eigentlich nur bekommt, ist, ich habe eine Stichprobe und ich sehe Unterschiede, die kann ich nicht durch Zufall erklären. Also habe ich diese erweiterte Interpretation, dann gilt dieser Unterschied wohl allgemein für meine Grundgesamtheit, aus der ich die Stichprobe gezogen habe.
Okay, also wir haben sozusagen, ja, wie du schon gerade schön gesagt hast, ne, eine Aussage, ist das jetzt durch Zufall erklärbar oder nicht? Was ja noch dazu kommt häufig, ist das Thema Konfidenzintervalle. Wir haben Effektstärke auch schon angesprochen, Konfidenzintervall in dem Zusammenhang spielt ja auch immer eine Rolle und gibt mir eine Information letzten Endes über die Daten. Was sagt mir das denn eigentlich?
Also das Konfidenzintervall berechnet man ja immer für einen bestimmten Wert. Also ich habe beispielsweise ein Konfidenzintervall für einen Mittelwert oder für einen T-Test für einen Unterschied zwischen Mittelwerten. Und wenn man es ganz sauber formuliert, heißt es, das Konfidenzintervall zu einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, häufig nimmt man ja irgendwie auch 90-95%, und sauber formuliert heißt das Konfidenzintervall überdeckt mit dieser Wahrscheinlichkeit den wahren Wert. Wieso sage ich überdeckt den wahren Wert? Weil man geht davon aus, dass der wahre Wert halt irgendwie existiert und fest ist und eigentlich das Konfidenzintervall ja wieder aus den Daten, die man erhoben hat, erstellt wird und damit das Konfidenzintervall das zufällige ist. Etwas einfacher formuliert kann man natürlich einfach sagen, okay, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit liegt der wahre Wert im Konfidenzintervall.
Wenn ich das jetzt sozusagen mal auf ein konkretes Beispiel beziehe, wir haben ja jetzt sozusagen die vorhin auch gesagt, wir müssen uns immer überlegen, was hat das nachher für eine Konsequenz daraus? Wie interpretiere ich denn dann so ein Ergebnis im Idealfall? Vielleicht fällt uns ein schönes Beispiel dafür ein oder anhand dessen man das mal...
Ja, also im Endeffekt gibt es halt auch einen ziemlich direkten Zusammenhang zwischen Signifikanz und Konfidenzintervallen. Also wenn ich mir beispielsweise das Konfidenzintervall zum Niveau 95% anschaue von einem Mittelwertunterschied, dann habe ich genau diese Information, wenn ich einen T-Test rechne mit der Nullhypothese, Mittelwertunterschied ist 0, dann habe ich ein signifikantes Ergebnis auch zum Niveau 95%, wenn die 0 nicht im Konfidenzintervall zu 95%iger Wahrscheinlichkeit enthalten ist. Also da sind ziemlich auch direkte Verlinkungen. Das Schöne ist nur, dass man natürlich beim Konfidenzintervall Werte bekommt, die in der Größenordnung von dem gemessenen Wert liegen. Das heißt, ich bekomme halt irgendwelche Grenzen. Okay, der Unterschied, sich Beispiel Sprint oder so, nach Trainingsintervention waren die Leute zwischen im Mittelwert zwischen 0,3 und 0,4 Sekunden schneller oder so. Und die Information ist natürlich so ein bisschen direkter übertragbar oder verbindet so ein bisschen das Statistische und das Deskriptive, als jetzt nur zu sagen, hey, ich hatte einen P-Wert von 0,032 oder sowas.
Ich glaube, es macht Sinn, an der Stelle jetzt auch nochmal zu versuchen, so ein bisschen den Link zu bekommen zu dem Thema Sensordaten. Wir haben es jetzt schon mehrfach angesprochen. Ich habe im Prinzip, wenn ich mir so einen Sensor nehme, habe ich immer eine ganz, ganz spezielle Art der Daten, die ich bekomme. Auf der einen Seite bekomme ich vielleicht von einem Hersteller, kommerziellem Anbieter, bekomme ich so diskrete Werte. Also was weiß ich, ich kriege eine gewisse Anzahl an Schritten, die ich am Tag gemacht habe oder so. Die kann ich wieder relativ simpel vergleichen mit einfachen statistischen Verfahren. Auf der anderen Seite kriege ich ja aber auch, gerade wenn man sich aus wissenschaftlicher Sicht damit beschäftigt, eine ganze Reihe an Rohdaten sozusagen, an Sensor-Rohdaten, die ja erstmal verarbeitet werden müssen. Wo wir eigentlich erstmal gar nicht so nah an der Statistik sind, sondern wir sind eigentlich im Bereich Signalverarbeitung, Informatik. Aus deiner Sicht, was würdest du sagen, sind bei diesen Geschichten, wenn ich sowas angehe, was sind denn da wichtige Schritte, wie kann das gut gelingen?
Natürlich hilft es auch selber, die Rohdaten erstmal zu kennen. Also natürlich gibt es immer so diese Information zwischen, okay, was ist jetzt Signal, was ist Rauschen, also sprich, wie viel Schwankung habe ich überhaupt im Signal, ohne dass irgendwas passiert. Dann kann man natürlich überlegen, entsprechend muss ich mein Signal filtern, wie filtere ich dieses Signal, aber auch wie viel Präzision verliere ich, wenn ich filter. Und ja, da steckt schon häufig auch viel noch Vorverarbeitung drin, bevor man überhaupt diesen Schritt geht von Signal zu diskreter Information. Und da muss man natürlich schon auch sich gut überlegen, was macht man, was kann man machen und wie sieht auch das gefilterte Signal in Relation zum Rohsignal aus, auch wie viele Artefakte, also sprich irgendwie Messwerte, die anscheinend irgendwie gar nichts mit irgendwas zu tun haben, entstehen, wenn ich rein das Rohsignal habe. Und ja, also es ist, wie gesagt, es ist nicht ganz meine Expertise, aber häufig steckt da einfach auch sehr viel Rumprobiererei und sich wirklich Daten von den vom Rohsignal genau anschauen drin.
Ja, und das ist tatsächlich einer der wesentlichen Appelle, die auch damit verbunden sind, das auch wirklich zu tun und eben in der Regel nicht auf die Outputs rein zu vertrauen, die sozusagen da von Hersteller oder Ähnlichem zur Verfügung gestellt werden, weil eben gerade in diesem Verarbeitungsschritt ganz, ganz viel drinsteckt und ganz viel auch letzten Endes schiefgehen kann. Und unterschiedliche Filter haben unterschiedliche Auswirkungen auf das Signal. Und wenn ich sowas mache, dann sollte ich auch gut prüfen, welcher Filter passt denn eben überhaupt. Und das ist letzten Endes tatsächlich vielleicht jetzt ein bisschen das Frustrierende, wenn man das hört, aber auf der anderen Seite auch wiederum das enorm Wichtige. Es gibt nie den einen Filter und man kann nicht einfach sagen, okay, wir schmeißen jetzt irgendwie einen Butterworth-Filter zweiter Ordnung, sonstiges mit Low-Pass und 10 Hertz Grenzfrequenz drauf, dann wird das schon passen, sondern das hängt extrem stark von dem Anwendungsfeld ab. Es hängt auch sogar von dem Sensor ab, denn auch die Sensoren selber haben tatsächlich meist schon integrierte Filter, die sie nutzen, die sie auf ihre eigentlichen Rohdaten draufschmeißen und dann quasi schon vorgefilterte Rohdaten ausgeben, obwohl es eigentlich nicht die tatsächlichen Rohdaten sind. Und dieses Wissen muss ich letzten Endes da einfach auch mit reinbringen, um dann die Daten entsprechend auch wiederum verlässlich verarbeiten zu können, bevor ich dann zu weiter verarbeiten oder weiter zu benutzenden verarbeiteten Daten kommen kann nachher damit drin. Ich würde vielleicht noch mal so ein bisschen auf den Bereich, weil der ja auch viel jetzt mit den Sensordaten in Zusammenhang kommt, Bereich Machine Learning eingehen. Du hast vorhin ja schon so kurz drüber gesprochen, auch was es da so für neuere Ansätze gibt. Das Thema ist ein heißes, es ist eins, was immer mehr kommt. Es hat sicherlich einige Vorteile, es hat aber vielleicht auch ein paar Nachteile. Kannst du aus deiner Sicht auch so in Bezug auf eben diese Möglichkeit, okay, wir können über tragbare Sensoren sehr, sehr viele Daten erheben, die wir gegebenenfalls auch für Machine Learning Applications nutzen können, besprechen und sagen, was ist jetzt aber, was erwartest du oder was gibt es für Möglichkeiten, was gibt es für Grenzen damit drin?
Ja, also der große Vorteil ist eben, und deshalb ist ja auch der Hype darum so groß, ist natürlich, dass ich sehr viele Informationen in so ein Machine Learning Modell reinpacken kann. Der zweite große Vorteil, gerade auch jetzt gegenüber einfachen Verfahren wie jetzt einer linearen oder logistischen Regression, ist, dass ich natürlich, wenn es komplizierter wird, Richtung Random Forest, neuronales Netz etc., dass man auch komplexere Zusammenhänge darstellen kann. Also ich bin nicht mehr nur daran gebunden, dass alles, okay, Variable 1 wird größer, als wird auch Zielvariable größer. Oder ich bin halt nicht an diese linearen Zusammenhänge unbedingt gebunden. Klar steckt immer irgendwie eine bestimmte Struktur dahinter, aber man kann erstmal viele Informationen einfach in so ein Machine Learning Modell packen und bekommt auch häufig ein halbwegs gutes Ergebnis raus. Das Problem ist natürlich genau wieder das, was wir vorher haben. Man muss natürlich dann trotzdem irgendwie kontrollieren, das, was das Machine Learning-Verfahren dann berechnet oder das, was mir das Modell dann berechnet, dann überhaupt macht es Sinn? Sind die Ergebnisse wirklich gut? Dann kann man sich natürlich über diese Punkte Prädiktion und Assoziation unterhalten, also validiert man sein Modell auch vernünftig. Und ja, die Chancen sind natürlich einfach dahingehend, dass gerade was neuronale Netze angeht, die Forschung sehr weit vorangeht. Ich meine, neuronale Netze stecken auch hinter sehr vielen Bilderkennungssoftwares und Ähnlichem. Also die sind schon dafür gemacht, auch aus großen Datenmengen Informationen rauszuholen. Und gerade wenn man so zeitspezifische Daten hat, die ja eh schon miteinander verbunden sind und wo Abhängigkeiten in den Daten entstehen, da muss man sich eben auch überlegen, okay, welche Parameter kann ich jetzt da raussuchen, welche Informationen kann ich raussuchen, was kann ich eventuell in so ein Modell hineinstecken. Aber ja, der große Vorteil ist einfach, ich kann komplexe, vielleicht auch noch nicht bekannte Zusammenhänge erstmal irgendwie modellieren.
Da steckt natürlich auch viel, viel Aufwand sozusagen mit drin, wie du gerade schon gesagt hast. Also auch, was wähle ich aus, was packe ich rein, wie packe ich es rein. Und häufig ist es ja auch so, wenn man jetzt mal in die Sportwissenschaft reinguckt, dass die meisten, die in dem Bereich sozusagen irgendwo mal groß geworden sind, diese Expertise in der Statistik eigentlich gar nicht so mitbringen. Also natürlich haben wir immer irgendwo auch in unseren Studiengängen Teile drin, die sich irgendwie mit Statistik befassen, die dann aber sicherlich auf sehr banalen Ebenen irgendwo letzten Endes bleiben und so die Basics abdecken. Was ist aus deiner Sicht oder was würdest du jemandem empfehlen, der auch nicht diesen Luxus hat, wie ich ihn habe, dass ich jemanden in der Arbeitsgruppe habe, der wirklich tief in dieser Thematik drinsteckt, mit dem ich mich austauschen kann? Wie würdest du jemandem empfehlen, der sich jetzt gerade hier als Hörerin oder Hörer fragt, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich? Wie gehe ich jetzt vor? Wie gehe ich mit meinen Daten um? Was habe ich überhaupt für Daten? Was würde für dich, wie sieht so da ein idealtypischer Ablauf aus?
Also idealtypisch hat man sich diese Fragen natürlich schon gestellt, bevor man überhaupt Daten erhoben hat.
Ist aber ein wichtiger Hinweis.
Also wenn man eine gewisse Zielstellung hat oder eine bestimmte Untersuchung vornehmen möchte oder eine Idee hat, ich möchte jetzt herausfinden, wie unterscheiden sich diese beiden Gruppen oder welchen Einfluss hat dieses Training, kann ich natürlich mir auch schon vorher Gedanken machen, okay, welche Methodik ist da eventuell sinnvoll, erstmal rein, um eine Fragestellung in diese Richtung zu beantworten. Ja, idealtypisch vorgehen ist halt immer so eine Sache. Das eine ist natürlich, als Teil der Literaturrecherche gibt es schon andere Ansätze, wie solche Fragestellungen angegangen worden sind, was wird klassischerweise gemacht. Und dann hilft es auch natürlich einfach zu fragen oder mal das Verfahren an sich einfach nachzuschlagen, zu googeln, wie auch sonst irgendwas. Und vielleicht mal reinschauen, hey, was wird denn rein von der theoretischen Seite gefordert, okay, was muss vorliegen, damit ich eine bestimmte Methodik verwenden kann? Wie sieht das aus? Wenn man jetzt gar keinen Hintergrund hat, was Mathematik oder Ähnliches angeht, ist natürlich schon immer ein bisschen schwieriger, weil man dann auch mit diesen Formeln häufig nichts anfangen kann oder die einen doch dann schnell überfordern, wenn da 1000 x, y und y und was weiß ich in irgendwelchen Wurzeln drin vorkommen. Aber trotzdem gibt es inzwischen auch sehr viele gute Informationsquellen, dass man einfach mal allgemein schauen kann, hey, was macht denn dieses Verfahren? Und okay, ist das auf meine Information übertragbar? Und ansonsten sind wir halt bei diesem Interdisziplinären. Man kann halt auch mal, selbst wenn man niemanden direkt vor Ort hat, vielleicht auch bei Leuten nachfragen, die Ahnung haben. Häufig sind die auch nicht so schlimm.
Ich glaube, die haben ein anderes Verständnis für die Daten als der, als ich, der ja auch letzten Endes nur in Anführungsstrichen Mathe und Sport studiert hat. Aber ganz ehrlich, wenn man an einem gewissen Punkt ist, man einfach dann auch vielleicht an seiner Grenze. Und dann ist es letzten Endes tatsächlich nicht anders möglich, als sich irgendwo auch Hilfe zu suchen und zu gucken, dass man interdisziplinär wieder zusammenarbeitet. Ich meine, das hat uns, glaube ich, auch als Arbeitsgruppe in den letzten Jahren relativ gut stark gemacht, dass wir solche Fragen immer versucht haben, eben interdisziplinär zu lösen und die entsprechenden Hilfen uns gesucht haben, um dann eben auch entsprechend die Auswertungen, angefangen mit der Planung, Durchführung, Auswertung eigentlich der Sachen dann wirklich sauber auch machen zu können.
Also genau wie man ja auch in seiner eigenen Disziplin sich mit seinen Kollegen unterhält, austauscht, Fragen stellt, sich über Plausibilität Gedanken macht, geht das natürlich interdisziplinär auch. Und auch ich, auch wenn ich jetzt quasi bei uns im Arbeitsbereich oder im Institut so der Experte für diese Sachen bin, gehe ich natürlich für meine Forschung dann auch wieder in andere Felder und da unterhalte mich eben mit Leuten von der Statistikfakultät oder Ähnliches, um mir da dann auch Input oder Informationen zu holen, um zu sagen, hey, ich habe die und die Anwendung, ich habe das und das Ziel, aber ich bin mir unsicher in einem bestimmten Aspekt und frage dann eben nach. Also das ist ja, das funktioniert innerhalb der eigenen Disziplin, und interdisziplinär funktioniert das häufig auch ganz gut.
Ja, aber ich glaube, das ist trotzdem nochmal ein Punkt, den man einfach immer wieder, auch gerade wenn ich jetzt wieder zu unserem eigentlichen Kern des Podcasts zurückkomme, also Sensordaten, Sensordatenanalyse, tragbare Mikrosensorik, was wir alles da an Daten erheben, und wir können eine Vielzahl der Herausforderungen, die wir haben, natürlich auch alle Chancen, ja klar, aber auch die Herausforderungen, die sich dadurch stellen, die werden wir nicht mehr alleine irgendwann bewältigen können. Da braucht es einfach interdisziplinäre Zusammenarbeit. Und da war einfach dieser Einblick, die Diskussion jetzt heute mit dir auch nochmal im Bereich Statistik, glaube ich, auch einfach echt nochmal hilfreich, das auch zu sehen und sich klarzumachen. Dann kommt zum Abschluss unseres Podcasts, denn wir haben schon eine ganze Weile gesprochen, wieder meine Lieblingsfrage zum Thema des heutigen Beitrags und zu dir. Gibt es irgendetwas, was du schon immer mal loswerden wolltest?
Auf die Frage war ich nicht vorbereitet.
Das macht nichts. Du hast ja auch schon eigentlich ein schönes Schlusswort gegeben mit dem Appell, sich auch eben entsprechend zu vernetzen. Und ich glaube, das ist was wir tatsächlich immer wieder sehen und hören hier in dem Podcast bei den verschiedensten Themen tatsächlich.
Genau, vernetzen hilft. Und das, was mir jetzt auch immer extrem geholfen hat, jetzt auch in der Zusammenarbeit mit den Leuten am Institut oder einfach um als Statistiker da auch, ich sag mal, Fuß zu fassen, war einfach selber neugierig zu bleiben und auch, klingt so ein bisschen 0815, aber so das Ego hinten anzustellen und einfach sich auch trauen, Gespräche zu führen und zu sagen, hey, das sagen die Daten, lass uns mal, ich habe eine Vermutung, wie das zusammenhängen könnte, aber lass uns mal drüber sprechen und dann auch zu diskutieren und halt diese Plausibilitätsfragen zu stellen. Und das ist auch eine der Sachen, die mir fast am meisten Spaß macht bei der Arbeit, halt diesen Zusammenhang herzustellen zwischen, okay, was ist in den Daten und was passiert wirklich. Und das ist häufig ja auch die beste Grundlage für interdisziplinäres Arbeiten.
Das kann ich wieder mal so voll und ganz unterschreiben und möchte an der Stelle einfach nochmal Danke sagen, dass du bereit warst, hier ein bisschen aus deinem Erfahrungsschatz preiszugeben, und auch die Aufforderung natürlich wieder an alle Hörerinnen und Hörer, sich nicht zu scheuen, Kontakt aufzunehmen, mit uns Kontakt aufzunehmen. Davon lebt der Podcast, davon lebt es, dass unsere Disziplin weiter nach vorne kommt. Dementsprechend gerne auch den Podcast abonnieren, weitergeben. Und wir freuen uns immer auf jedes Feedback oder über jedes Feedback. Und ja, an der Stelle, wie gesagt, nochmal danke, Kevin, dass du da warst.
Ja, danke für die Einladung.
Und ich denke, man hört und sieht sich dann an gegebener Stelle. Bis zur nächsten Folge und ciao.
Tschüss.
Hast du auch gerade ein spannendes Forschungsprojekt und suchst Hilfe bei der Sensorik und Datenauswertung? Dann melde dich doch jetzt direkt bei Markus und Sebastian unter podcast@inertialsensorik.com.